Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur Untersuchung der rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln begleitet. Wie immer begrüßen euch hier am Mikrofon Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und Ausschussvorsitzender, sowie
André Schulze, Neuköllner Abgeordneter in der Grünen-Fraktion und Sprecher im Untersuchungsausschuss.
Wir blicken zurück auf die zweite Sitzung des Jahres 2025, insgesamt bereits die 41. Sitzung des Untersuchungsausschusses, und wir können es gleich vorwegnehmen: Wir haben den Sitzungsrekord gebrochen. Über 10 Stunden von 9 bis, wann war es, 19 Uhr 15, ich habe den Überblick verloren, saßen wir zusammen, denn wir hatten 3 Zeuginnen und Zeugen geladen. Wir sind weiter im Bereich der Staatsanwaltschaft, und wen wir bei uns im Ausschuss hatten, das stellen wir euch jetzt vor.
Zuallererst haben wir die beiden Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft, Herrn Hennies und Frau Reinsdorf, befragt. Die dauerhaften Hörer dieses Podcasts erinnern sich, im August 2020 hat die Generalstaatsanwaltschaft ja die Ermittlungen oder die Führung der Ermittlungen im Neukölln-Komplex an sich gezogen. Und dann haben eben genau die Staatsanwälte Hennies und Reinsdorf die Führung dieser Ermittlungen übernommen und die entsprechenden Fälle übernommen, sodass sie dann auch, sagen wir mal, den aktuellsten Stand, unser Untersuchungszeitraum endet ja im Mai 2022, also den neuesten Zeitraum der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen koordiniert haben. Und da haben wir begonnen
mit Herr Holger Hennies, Staatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft, der eigentlich nur für einen relativ kurzen Zeitraum mit den Fällen befasst war, aber dafür mit einigen von denen, und zwar ungefähr ein halbes Jahr. Er ist kurz bevor die Fälle auch formal an die Generalstaatsanwaltschaft gingen, in die Generalstaatsanwaltschaft gewechselt, war dann auch explizit zunächst für diesen Themenbereich vorgesehen und hat dann einige Monate sehr intensiv sich bei der Erfassung, Aufarbeitung der Fälle beteiligt, hat dann auch noch weitere Fälle weitergeführt, ist dann aber in einen anderen Bereich auch weiter gewechselt, also hat sich danach nicht mehr primär mit dem Rechtsextremismus, sondern mit dem Islamismus beschäftigt und ist mittlerweile auch in einer anderen Verwendung und hat uns aber trotzdem erstmal dargestellt, wofür er denn genau zuständig war.
Ja, die Tatsache, dass er nur ein halbes Jahr sich so intensiv damit beschäftigt hat, hängt nämlich der Aufteilung zwischen ihm und Frau Reinsdorf zugrunde, weil er hat sich um alle sogenannten unbekannten Verfahren gekümmert, also Verfahren, in denen kein Tatverdächtiger bereits benannt war und Gegenstand der Ermittlungen waren, aber vor allen Dingen auch, ich sage jetzt mal, Massendelikte von Sachbeschädigungen, Propagandadelikten, Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole etc. Da ging es viel um Graffitis, um Schmierereien, um Plakate mit rechtsextremen Inhalt etc., wo relativ klar war, dass es auch ab einem gewissen Punkt keine weiteren Ermittlungsansätze für das einzelne Verfahren gibt. Die alle schwereren Fälle von Brandstiftung etc. lagen bei Frau Reinsdorf, und dadurch hat er dieses halbe Jahr vor allen Dingen genutzt, einmal systematisch sich den Überblick darüber zu verschaffen und zu gucken, wo es weitere Ermittlungsansätze gibt. Er hat uns dabei ein sehr aktives Bild eines Staatsanwalts gezeichnet. Wir sind ja auch in den letzten 2 Folgen schon drauf eingegangen, dass sich uns das bisher sehr unterschiedlich dargestellt hat. Er hat ganz klar dieses Staatsanwaltschaft als Herrin des Verfahrens und Leitung der Ermittlungen, ja, uns auch gezeigt, wie er sich das vorstellt, regelmäßigen Austausch mit der Polizei gucken, was sind noch für weitere Ermittlungsansätze vorhanden, welche Fäden muss man zusammen betrachten, und da diesen Austausch auch sehr hervorgehoben, dass der wichtig ist und dass er ein wesentlicher Teil der Arbeit in diesem halben Jahr war.
Wir haben ihn dann natürlich gefragt, wie genau ist er denn an seinen Job rangegangen? Also auch er hatte sich ja davor nicht mit den Fällen beschäftigt. Die waren ja auch alle bei der Staatsanwaltschaft. Er hat dann auch nicht irgendwie den Kontakt mit der zuständigen Abteilung 231 gesucht, der Staatsanwaltschaft, was auch vollkommen richtig ist. Denn von der kamen ja die Fälle an die Generalstaatsanwaltschaft, und die sollte diese nun überprüfen. Das ist eine Möglichkeit, die der Generalstaatsanwaltschaft auch gesetzlich gegeben ist im Paragraph 145 GVG. Aber natürlich muss er sich trotzdem einen Überblick verschaffen über die Sachverhalte, die ihm auf den Tisch gekommen sind. Und dort haben wir ihn erstmal gefragt, ja, wie ist dann die Aktenauswahl erfolgt? Da hat er gesagt, dass es vor allem einen intensiven Austausch mit der Polizei, sprich der damals agierenden BAO Focus gab. Die hatte nämlich eine Liste, welche Verfahren sie denn, beziehungsweise welche Ermittlungen sie denn dem Neukölln-Komplex zuordnen würde. Und die hat man sich dann angeschaut, hat dann weitere Hinweise in diesen Verfahren aufgenommen, geschaut, gibt es da möglicherweise weitere Anhaltspunkte, betrifft das noch weitere Verfahren, die wir zu uns ziehen müssen. Und so ist Schritt für Schritt eine Übersicht zustande gekommen von wirklich mehreren hundert Verfahren, die man sich angeschaut hat. Ein Teil, ein kleiner Teil, hat ja jetzt auch zu einer erfolgreichen Anklage durch die Generalstaatsanwaltschaft geführt. Aber da wurden wirklich im großen Stil Verfahren gesichtet, angeschaut, auf neue Ermittlungsschritte überprüft und natürlich auch, ob man alles richtig gemacht hat. Zu der Frage, hat man davor in der Staatsanwaltschaft alles richtig gemacht? Da hast du ja nachgebohrt, André.
Sagen wir mal so, da haben wir häufig in beiden Befragungen die Antwort bekommen, die vorherige Arbeit könne man nicht umfassend beurteilen und wolle sich deswegen zu den einzelnen Fragen nicht äußern. Insgesamt war es so, dass es eine Reihe von formalen Unschärfen in der Aktenführung gab, die dann die Generalstaatsanwaltschaft übernommen hat oder beziehungsweise die Generalstaatsanwaltschaft darauf aufmerksam geworden ist bei der Übernahme der Verfahren, aber sich jetzt nicht dazu auslassen wollten, inwiefern es Fehler in der Ermittlungsarbeit oder so gegeben hätte. Da haben sie sich sehr zurückhaltend verhalten. Du hast es angesprochen, über 200 Verfahren haben ein Aktenzeichen bekommen bei der Generalstaatsanwaltschaft in diesem Themenkomplex, sind also von diesen beiden Staatsanwälten bearbeitet worden und sie haben eben neben den Verfahren der BAO Focus bei der Prüfung auch geguckt, wo passt der Modus operandi, wo sind Tatverdächtige die gleichen, wo sind Betroffene vielleicht die gleichen, wo passen Tatorte und dann relativ großflächig da, wo ein potenzieller Zusammenhang bestehen könnte und es keine Hinweise darauf gibt, dass es ganz andere Tatverdächtige sind, sie relativ großflächig die Verfahren eben noch an sich gezogen und in dieser Einhandbearbeitung in zwei Themenfelder geteilt bei der Generalstaatsanwaltschaft bearbeitet.
Und weil auch da war die Zusammenarbeit eine sehr enge, wie beide Zeugen geschildert haben. Einmal saßen sie sogar in der Anfangszeit im gleichen Büro, eingedeckt in Kartons mit Akten und Aktendeckeln mit unterschiedlichen Verfahren, die sie alle gesichtet haben und sich gegenseitig auch vertreten haben in Urlaubszeiten, in Krankheitszeiten. Also da hat schon auch ein regelmäßiger Austausch stattgefunden, aber die Detailkenntnis zu den jeweiligen Verfahren lag dann eben in getrennter Zuständigkeit. Da hatten wir auch die Frage, ja, wie geht man denn damit als Staatsanwalt um, wenn die ganzen Verfahren eigentlich unbekannt Verfahren sind, die man bearbeitet? Ist ja auch irgendwie relativ schwer, da voranzukommen. Das ist ja auch das, was die Staatsanwaltschaft als Begründung genannt hat, warum es hier gar keine Einhandbearbeitung gebraucht hat, weil solange kein Tatverdächtiger bringt einem ja es auch nichts, diesen Fall genauer anzuschauen.
Ja, bei dem haben wir hier doch deutlichen Widerspruch bekommen, in dem beide Staatsanwälte den Sinn und Zweck dieser Einhandbearbeitung beschrieben haben und gerade auch im Zusammenhang mit der BAO Focus, die das Ganze ja schon als Serienermittlung seitens des LKA betrieben hat. Eine Frage, die noch thematisiert wurde, war die Frage, inwiefern die Leiterin oder die Generalstaatsanwältin Margarete Koppers, die ja auch für die Übernahme des Verfahrens verantwortlich zeichnete, inwiefern die sich in die konkrete Ermittlungsarbeit eingemischt hat oder inwiefern sie da Einfluss drauf genommen hat. Und das haben, kann ich glaube ich für beide schon mal sagen, haben beide Staatsanwälte von sich gewiesen und haben gesagt, hier, das wurde einmal am Anfang eher auch, ich glaube, in beiden Gesprächen vom Stellvertreter von Frau Koppers, Ronald Feuerberg, der inzwischen Staatssekretär ist, mit beiden die Frage erörtert der Zuständigkeit für diese Fälle. Aber Frau Koppers hat in der Folge keinen Einfluss auf die Ermittlungsarbeit oder auf konkrete Schritte, die eingeleitet werden sollten oder Verfahren, die in irgendeiner Form priorisiert werden sollten oder nicht genommen, sondern hat die Staatsanwälte da ihre Arbeit machen lassen.
Die Aufgabe der Generalstaatsanwältin ist es, das Verfahren an sich zu ziehen, an die Behörde zu ziehen. Aber es sei gar nicht der Job der Behördenleitung, sich dann konkret um die Ermittlungen oder die Ermittlungsfragen in den jeweiligen Verfahren zu kümmern. Da kommen wir gleich nochmal drauf, dass das dann, wenn es eine Ebene höher ging, nicht direkt an die Behördenleitung, sondern an den damaligen Stellvertreter Herr Feuerberg ging, der mittlerweile Staatssekretär in der Justizverwaltung ist, wie wir alle wissen.
Damit würde ich auch vielleicht auch schon zur zweiten Zeugin des Tages übergehen, Frau Staatsanwältin Reinsdorf, die wir eben schon angedeutet haben, die zweite Staatsanwältin, die in der Generalstaatsanwaltschaft für die Bearbeitung der übernommenen Fälle zuständig war. Sie ist ebenso wie Herr Hennies im August 2020 zur Generalstaatsanwaltschaft gekommen. Der Wechsel war ohnehin schon geplant, aber wurde dann im Zusammenhang mit dieser neuen Aufgabe, wurde sie eben auch direkt gefragt, ob sie dafür zuständig sein will und hat dann sehr lange sich sehr intensiv mit diesen Fällen beschäftigt, weil sie unter anderem auch zuständig war für die Fälle und die Taten, die jetzt angeklagt wurden. Inzwischen vor dem Landgericht ja auch ein Urteil dazu gekommen ist, dass diese Brandstiftung und auch die weiteren Brandstiftungen und schwereren Taten der Serie fielen eben in ihren Zuständigkeitsbereich. Und dadurch auch der Großteil, sage ich mal, der neuen Ermittlungsansätze oder der nachträglichen Ermittlungen, die nochmal durch die Generalstaatsanwaltschaft veranlasst wurden. Hier hatte ja die Polizei bereits uns in vielen Zeugenbefragungen Auskunft darüber gegeben, wie sie den Wechsel durch die hin zur Generalstaatsanwaltschaft empfunden hat. Wie hat denn Frau Reinsdorf das beschrieben?
Eigentlich genauso. Also Frau Reinsdorf hat sehr positiv von der Zusammenarbeit mit der Polizei gesprochen oder vor allem betont, dass die täglich stattfand. Also es gab einen täglichen Austausch mit der BAO Fokus, mit den Polizistinnen und Polizisten und auch immer wieder Gespräche über weitergehende Ermittlungen, Ermittlungsansätze, die man dann auch verfolgt hatte. Also sie hat ihren Ansatz eigentlich bildlich sehr schön beschrieben, nämlich Ziel war es, die Zitronen richtig auszuquetschen. Also mit Zitronen alle Anhaltspunkte, alle Verdachtsmomente, die man hat, genauer in den Blick zu nehmen und zu schauen, was können wir denn sowohl an Maßnahmen als auch noch an Erkenntnissen gewinnen.
Ich glaube, so kann man die beiden Befragungen auch auf der Frage, was wurde gemacht, zusammenfassen. Es wurde nochmal durchaus sehr sachorientiert, sehr akribisch aufgearbeitet zwischen BAO Fokus und Generalstaatsanwaltschaft. Welche Ermittlungsschritte sind noch möglich? Wo kann man auch nochmal neue Beschlüsse, neue Maßnahmen in die Wege leiten? Hier ist doch große Aktivität entfaltet worden nach der Übernahme der Ermittlungen. Und sie hat uns beschrieben, dass die Fälle sehr schnell von der Staatsanwaltschaft an die Generalstaatsanwaltschaft geliefert wurden. Das war eine unserer Fragen, wie lange die Akten denn gebraucht haben. Wir haben ja hier darüber geredet, am Ende geht es um über 200 Fälle. Das ist ja auch durchaus ein großes Volumen. Und sie hat gesagt, naja, dieser Kernbestand der BAO-Fokus-Fälle ist innerhalb von 2 Wochen mehr oder weniger vollständig an die Generalstaatsanwaltschaft gegangen. Natürlich die Fälle, die sie dann im Nachhinein noch dazugezogen haben, das ging dann so peu à peu, aber die eigentliche Lieferung, also wenn die Generalstaatsanwaltschaft sie angefordert hatte, die ging immer sehr zügig. Dann haben wir auch mit ihr über die Frage Seriencharakter und ja, wie erkennt man Serien oder welche Folgen hat das Erkennen einer Serie für die Bearbeitung in der Generalstaatsanwaltschaft?
Und da wurde dann entgegnet, dass die Polizei ja eine Serie erkannt hat. Und da sind wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen bei der Krux der Geschichte, weil ja, die Behauptung ist ja auch zutreffend. Allerdings stellt sich ja dann die Frage, warum man bei der Staatsanwaltschaft das nicht ähnlich klar und deutlich gesehen hat wie bei der Generalstaatsanwaltschaft. Und man hat auch den Eindruck, dass das bei der Generalstaatsanwaltschaft wie eine Selbstverständlichkeit wahrgenommen worden ist. Und auch bei der Polizei war man, so hat man es zumindest wiedergespiegelt, jetzt vielleicht weniger in einer kritisch äußernden Form zur Arbeit der Staatsanwaltschaft, aber durchaus mit einem positiven Blick darauf, dass man sehr froh darüber war, dass man sich jetzt nochmal der Sache als ein Komplex annehme. Also man hört, beide Staatsanwälte von der Generalstaatsanwaltschaft tun sich da schwer mit einer deutlichen Kritik an der Arbeit oder der Arbeitsweise oder dem Vorgehen in einzelnen oder vielen Fällen durch die Staatsanwaltschaft. Aber scheinbar war ja doch was in der Luft, zumindest zwischen der Generalstaatsanwaltschaft und der Polizei. Da lief es scheinbar besser.
Und das war auch Teil des Ganzen, war auch, dass es täglichen Kontakt zwischen Frau Reinsdorf und der BAO Focus, die damals die Ermittlungen beim LKA geführt hat, gab. Auch das Zeichen für den intensiven Austausch. Wer die letzten Folgen gehört hat, weiß auch, das ist uns durchaus auch von anderen StaatsanwältInnen anders geschildert worden für frühere Zeiträume, was den Kontakt zur Polizei angeht und den fachlichen Austausch. Und Frau Reinsdorf hat es so beschrieben, wie auch vorher Hennies, dass sie auch sie selber Anregungen zu Ermittlungsschritten, Anregungen zu weiteren Maßnahmen gegeben hat und ist ein fruchtbarer Austausch zur Polizei und Staatsanwaltschaft in diesem Setting war.
Also man habe auch keine Ermittlungsansätze, die man nicht gesehen habe oder die die Polizei für wesentlich hielt. All das hat man auch nachverfolgt. Das war an der Stelle eine recht klare Aussage. Da hatten wir ja immer mal wieder Kritik von Seiten der Polizei, dass das die Staatsanwaltschaft nicht immer gemacht hätte. Und da kommen wir auch im Verlauf der Folge auch nochmal drauf. Einen Punkt möchte ich dennoch auch nochmal ansprechen, nämlich den Austausch mit dem fachlichen Vorgesetzten, nämlich Herr Feuerberg. Der war damals der Vertreter von Generalstaatsanwältin Koppers und der wurde regelmäßig informiert, hat auch mit seiner juristischen Expertise, die er zweifelhaft hat, öfter beraten und auch bestimmte Rechtsfragen diskutiert.
Und so wurde als eine herausgehobene Rechtsfrage die Frage der Anwendung des Paragraphen 129, die Bildung einer kriminellen Vereinigung, mit ihm diskutiert. Das haben wir in den vergangenen Sitzungen ja öfter mal gefragt, inwiefern so ein Verfahren, was nochmal andere Möglichkeiten Richtung Strukturermittlungen etc. geben könnte, inwiefern sowas durchdacht wurde und angeregt wurde. Das kommt immer mal wieder vor, dass seitens der Staatsanwaltschaft, nicht insbesondere, aber auch im Bereich des Staatsschutzes solche Verfahren angeregt werden. Da hat Frau Reinsdorf gesagt, ja, das haben sie und Herr Feuerberg diskutiert, aber am Ende verworfen. Wir werden auch Herrn Feuerberg noch befragen. Das wird da sicherlich auch nochmal eine Rolle spielen, die Bewertung und auch der Kriterienkatalog für so ein 129er Verfahren.
Eine Frage, die uns trotzdem unter den Nägeln gebrannt hat, weil so ganz konnten wir es ja nicht loslassen. Der Fall, die Fälle, die Serie wurde ja an die Generalstaatsanwaltschaft gezogen aus dem Grund, dass ein Verdacht auf eine Befangenheit bestehen könnte. Und zwar vor allem durch den damaligen Abteilungsleiter, den Oberstaatsanwalt Fenner, der ja, wir haben es schon mehrfach genannt, einen der Haupttatverdächtigen zu einer Zeugenvernehmung da hatte und danach ein SMS-Verlauf öffentlich wurde, wo geschrieben wurde, der ist auf unserer Seite, da haben wir nichts zu befürchten. Und natürlich, wenn man so einen Fall übernimmt, da macht man sich doch auch irgendwie Gedanken darüber. Wir haben auch da nochmal nachgefragt, gab es Kontakt? Auch hier kein Kontakt zur Abteilung 231.
Der Stadtschutzabteilung in der Staatsanwaltschaft.
Aber auch trotzdem ja die Frage, wie ist denn das mit Ihrem Blick dann auf den Oberstaatsanwalt Fenner. Und da hat sie, wie ich finde, diplomatisch, aber auch ziemlich klug geantwortet.
Sie hat sehr klar gesagt, sie hat A, kennt sie den Kollegen nicht näher, B, sind das alles zwar die Umstände, wie diese Fälle zu ihr gekommen sind, aber nicht der eigentliche Gegenstand ihrer Ermittlungen. Und sie kannte zwar den Flurfunk bezüglich Herrn Fenner, bezüglich der Frage, wie diese Vorfälle zustatten gekommen sind, aber sie wollte sich ganz bewusst weder an den Spekulationen beteiligen, noch die irgendwie zur Grundlage ihrer Arbeit am Neukölln-Komplex machen, sondern sich den Neukölln-Komplex rein an der vorliegenden Fakten- und Aktenlage orientieren und sich mit den weiteren Umständen der Heranziehung der Fälle an die Generalstaatsanwaltschaft nicht beschäftigen, weil, ganz einfach gesagt, das nicht ihr Zuständigkeitsbereich war. Sie hat sich mit diesem Vorgang nicht weiter beschäftigt. Auch gesagt, das ist eine Aufgabe der Vorgesetzten, entweder bei der Generalstaatsanwältin oder auch des leitenden Oberstaatsanwalts in der Staatsanwaltschaft und nicht ihr Zuständigkeitsbereich. Punkt.
Deshalb müssen wir euch mit dem Blick auf Herr Fenner noch ein bisschen vertrösten und welche Rolle genau dieses Gespräch zwischen ihm und dem Tatverdächtigen P in der Anschlagsserie hatte. Bei der Generalstaatsanwaltschaft also ein durch die Bank weg professionelles Verhalten und wir hatten aber noch einen dritten Zeugen an dem Tag. Also es lagen noch ein paar Stündchen vor uns, denn der Zeuge, der jetzt von der Staatsanwaltschaft kam, also aus der Abteilung 231, der hatte auch durchaus eine sehr wichtige Rolle.
Ja, das war Herr Storm, Staatsanwalt Storm, der Stellvertreter von Oberstaatsanwalt Fenner in der Leitung der Abteilung 231. Aber nicht nur das, sondern auch der Dezernent, der zuständig war für die Bearbeitung einiger wesentlicher Fälle des Neukölln-Komplexes, unter anderem derer der Brandstiftung, die jetzt gerade zu Verurteilungen am Landgericht geführt haben. Es gab damals keine Einhandbearbeitung in der Staatsanwaltschaft, das heißt, er war nicht für den gesamten Neukölln-Komplex zuständig, der war, wie wir hier schon oft gesagt haben, verteilt auf die verschiedenen Dezernenten des Staatsschutzbereichs.
Da habe ich aber einmal kurz gezuckt, weil ich aus dem Gespräch bzw. der Vernehmung mit dem leitenden Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Berlin, Herr Raupach, doch recht deutlich vernommen habe, es gab einen Zeitpunkt, wahrscheinlich so um 2018, also als es dann die auch politisch sehr aufgeladenen und medial diskutierten Brandanschläge auf den linken Politiker Kotschak gab, als das Ganze auch nochmal innerhalb der Polizei weiter aufgerollt worden ist, dass auch da aus der Staatsanwaltschaft eine Art Einhandbearbeitung angeordnet wurde.
Ja, das hat er uns so ausgesagt. Herr Storm hat es negiert, hat gesagt, so daran, das könne er nicht, also A, könne er sich nicht an so ein Gespräch erinnern und B, habe das auch praktisch nicht stattgefunden. Ich sag mal, er hätte es wissen müssen, weil er war derjenige, der zumindest einen relevanten Teil dieser Fälle bearbeitet hat und er hätte mitbekommen müssen, wenn die Fälle zusammengezogen werden. Er hat darüber hinaus noch eine wesentliche Rolle im Neukölln-Komplex oder in den hier beschriebenen Vorgängen zur Heranziehung der Taten an die Generalstaatsanwaltschaft, denn er hat als erster in der Staatsanwaltschaft Kenntnis erlangt über die von dir beschriebenen SMS-Verkehr und die Behauptung über eine Befangenheit des Oberstaatsanwalts Fenner. Öffentlich geworden ist das Ganze im Jahr 2020. Im August 2020 ist dann das Verfahren an die Generalstaatsanwaltschaft gezogen worden. Die vorherige Aussage war seitens der Polizei auch, dass im Februar 2019 die Information an die Staatsanwaltschaft gegangen ist über diesen Aktenvermerk, in dem der SMS-Verkehr beschrieben ist, beziehungsweise der Aktenvermerk ging da, glaube ich, noch nicht hin, aber dass die Information schon dahin gegangen ist. Herr Storm hat jetzt auch gesagt, vor Dezember 2019 habe er keine Kenntnis darüber erlangt. Das konnten wir in der Vernehmung nicht auflösen, diese Fragestellung. Wenn uns die Akten noch vorliegen, werden wir dem nochmal nachgehen müssen, was denn jetzt wirklich der Zeitpunkt war, zu dem die Staatsanwaltschaft Kenntnis erlangt hat, aber
eine nette Anekdote, wie er Kenntnis erlangt hat. Und zwar sei ein Mitarbeiter der BAO Focus auf ihn zugekommen mit dem etwas flapsigen Satz vielleicht: Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Chef ein Nazi ist? Inwiefern er das selbst als humoristisch wahrgenommen hat oder da doch ein bisschen ernst mitgeschwungen ist, so ganz haben wir das auch nicht rausgehört.
Ja, und er sagte, da habe er das Ganze noch nicht so ernst genommen und dann kam der formelle Aktenvermerk mit dem Gespräch und brisant ist das Ganze von daher, weil Herr Storm sich entschieden hat, die Kenntnis darüber an niemanden weiterzugeben. Weder ist er in ein Gespräch mit Oberstaatsanwalt Fenner darüber gegangen, noch hat er den Vorgesetzten von Herrn Fenner informiert, noch hat er sonst in irgendeiner Art und Weise diesen Vorwurf der Befangenheit, der hier im Raum stand, weiter kundgetan, was in der Folge dazu auch beigetragen hat, dass die Verfahren dann an die Generalstaatsanwaltschaft gezogen wurden. Denn es wurde auch sehr klar, das hat Frau Koppers auch in der Bewertung dieses Vorgangs sehr klar gesagt, dass es falsch war, diese Vorwürfe, die dort im Raum standen oder diese Behauptung, die in Form dieses Chats gemacht wurde, nicht so transparent innerhalb der Behörde an die Leitung zu geben, dass die da eine weitere Bewertung der Situation und auch eine Bewertung nötiger Folgen aus der Situation vornehmen kann.
Und zwar hat jetzt der Staatsanwalt Storm auch kenntlich gemacht, dass er jetzt schon nachvollziehen kann, warum die Behördenleitung oder die Generalstaatsanwaltschaft diese Entscheidung getroffen hat. Zufrieden war er mit der aber nicht. Also er hat schon gesagt, dass er für sich selbst da keinen Fehler erkennen kann und auch findet, dass er richtig gehandelt habe. Er kenne schließlich Fenner auch als Kollegen bereits ab 2002, da zumindest mal kurzweilig, aber spätestens seit 2016, wo er mit ihm zusammengearbeitet hat, eben in dieser Abteilung 231. Also da wäre die Zusammenarbeit auch so gut gewesen und es gäbe fachlich gar keinen Zweifel, dass da auch nur irgendwas dran sein könnte. Da merke ich auch immer wieder, und das ist durchaus auch ein Versuch, den die CDU in ihren Befragungen immer wieder versucht herauszuarbeiten, dass das doch alles eine große Verschwörung gegen den Oberstaatsanwalt Fenner wäre, dass man ihm unterstellen wolle, er sei rechtsextremistisch oder zumindest irgendwie mit Rechtsextremen bekannt, wobei alle offiziellen Erklärungen auch bis heute immer wieder darstellen, dass es ja darum ging, in allererster Linie den Anschein einer Befangenheit zu vermeiden und deshalb die Fälle da auch entsprechend gewechselt sind.
Ja, und damit auch die Staatsanwaltschaft als Gesamtorganisation, aber auch die betroffenen Staatsanwälte ein Stück weit zu schützen. Du hast schon angesprochen, er hat die Entscheidung mehr oder weniger verteidigt, die er damals getroffen hat, aber auch klar gesagt, inzwischen danach existiert jetzt auch eine Weisungslage von Frau Koppers, die sehr deutlich gemacht hat, in solchen oder vergleichbaren Fällen, die treten ja nicht identisch auf solche Fälle, sondern wenn dann nur ähnlich gelagert, aber in ähnlich gelagerten Fällen ist eben eine Meldung innerhalb der Behörde an die Leitung und wenn es wie in dem vorliegenden Fall der Leiter der Betroffene ist, dann eben an die nächsthöhere Ebene zu machen. Dann haben wir aber auch noch über die Ermittlungen selber gesprochen. Wir haben gerade schon gesagt, Einhandbearbeitung gab es zu der Zeit noch nicht. Wir haben über das Stichwort Serie in dem dann eben auch gesprochen, inwiefern es für sinnvoll erachtet, dass Fälle zusammen behandelt werden, die als Serie erkannt sind. Da haben wir eine Antwort bekommen, die wir schon öfter gehört haben. Ja, das sei ja kompliziert und die Verbindung von Fällen zu ziehen, das sei ja auch ein bisschen Wunschdenken, das könne man jetzt im Nachhinein betrachten, aber das sei alles gar nicht so einfach. Aber ich sag mal so, überzeugt hat mich die Argumentation erneut nicht. Warum, wenn das LKA schon sehr genau Fälle zusammen betrachtet und sogar eigene Ermittlungsgruppen gründet, warum man das seitens der Staatsanwaltschaft immer noch getrennt behandelt und mit auf verschiedene Dezernenten verteilt?
Ja, es ist zwar logisch, dass man einen Anfangsverdacht braucht für die Benennung eines Tatverdächtigen und dass man dann in dem jeweiligen Verfahren auch schaut, gibt es andere Verfahren, wo dieselbe Person oder die dieselben Personen Tatverdächtige sind. Das ist ja an der Stelle geschenkt. Die Frage ist ja trotzdem, es gibt ja auch weitere Hinweise von den Örtlichkeiten, von den Betroffenen, die Ziel von Angriffen, Sachbeschädigungen und so weiter geworden sind. All das kann man ja und ist ja auch vielleicht die Aufgabe auch eines Abteilungsleiters und seines Stellvertreters, sich um diese Sachen zu kümmern oder da zu schauen, wie kommen wir überhaupt dazu, dass ein Anfangsverdacht generiert werden kann, wenn natürlich entsprechend die Hinweise vorliegen. Wir haben aber auch durchaus an anderer Stelle gesehen, in den Fällen, die er bearbeitet hat, da gab es durchaus auch ein großes Engagement und eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei. Damals eher sogar noch mit dem Schwerpunkt der EG Resin, also der Vorgängerorganisation der BAO Focus und hier mit dem entsprechenden Kommissar Einsiedel, den wir auch schon gehört hatten als Zeugen. Die hat er denn hier die Zusammenarbeit geschildert?
Er hat sie jetzt sehr eng beschrieben, insbesondere, also EG Resin wurde ja 2017 eingesetzt, insbesondere für diese Anfangszeit und für die ersten Maßnahmen. Da sind ja auch durch die EG Resin viele operative Maßnahmen durchgeführt worden und auch regelmäßige Hausdurchsuchungen etc. Man hatte ein bisschen das Gefühl, dass es nach der Anfangszeit irgendwann ein bisschen schwieriger wurde im Verhältnis zum LKA und Herrn Staatsanwalt Storm.
Ja, so richtig haben wir das auch nicht aus ihm herausbekommen, aber es hat schon allein damit angefangen, dass sein erster Satz war, dass die Zusammenarbeit zunächst ausgesprochen harmonisch war.
Ja, und dann haben wir nochmal nachgebohrt, weil wir ja vielfach von Seiten der Polizei die Kritik bekommen haben. Naja, man hat von der Abteilung 231 Beschlüsse nicht bekommen, musste sehr lange auf Beschlüsse warten, Akten wurden nicht bearbeitet etc. Er hat das alles von sich gewiesen, hat gesagt, ja, also hier, die Polizei hat immer alles bekommen, was sie von uns wollte, insofern es rechtlich möglich war. Aber als wir dann nachgebohrt haben, hat er auch gesagt, naja, dann wollten die immer wieder das Gleiche machen, obwohl es doch vorher schon nicht zum Erfolg geführt hat. Und da hätte es dann manchmal schon Diskussionen darüber gegeben, ob denn das noch sinnvoll sei. Am Ende hat er von sich gewiesen, dass dadurch Maßnahmen, die die Polizei durchführen wollte, nicht durchgeführt wurden. Ich fand das jetzt aber so ein bisschen zweischneidig, seine Äußerungen da. Auch hier werden wir sicherlich, sobald uns die Akten, die uns gerade zugehen, dann vollständig vorliegen, nochmal sehr genau hingucken, weil wir doch hier ja vielfach vom LKA gehört haben, dass es lange gedauert hat oder Beschlüsse gar nicht durchgeführt wurden.
Er hat zumindest zugegeben, einmal gab es definitiv nicht die Zusage oder das entsprechende Verfahren für eine Abhörmaßnahme, da diese auch aus rechtlicher Sicht, aus seiner Sicht nicht geeignet gewesen war. Auch da gab es wohl auch Absprachen davor, dass man juristisch zu dieser Bewertung innerhalb der Staatsanwaltschaft gekommen sei. Und ja, manchmal wurde die Polizei eben drängender, je länger sie warten mussten, aber das wären alles nur ganz kurze Zeiträume gewesen. Und auch das mit den ganz kurzen Zeiträumen, das deckt sich nicht so ganz mit dem, was wir teilweise aus den Polizeischilderungen hatten. Man hat auf jeden Fall an der Stelle einen selbstbewussten Staatsanwalt erlebt, der mit sich völlig im Reinen war und die Kritik der Polizei eher als Erfolgsdruck von Seiten der Polizei bezeichnet hätte, dass die eben getrieben hätte, aber ja kein Maßstab für die Bewertung oder für die Entscheidungsfindung dann innerhalb der Staatsanwaltschaft wäre.
Vielleicht ein letzter Punkt, der mir noch in Erinnerung geblieben ist. Er hat auch ausgeführt, dass es auffällig gewesen wäre bei den vielen operativen Maßnahmen, die man durchgeführt hat, dass man nie jemanden auf frischer Tat ertappt hat. Und er hat es als Beifang bezeichnet, also auch keine zufälligen anderen leichteren Taten unterhalb von Brandstiftungen in großer Zahl irgendwie kenntlich geworden sind oder irgendwelche Treffen, die man beobachtet hat etc., sodass er das Gefühl hatte, die rechtsextremen Tatverdächtigen wussten schon sehr genau, welches Maßnahmenset die Polizei zur Verfügung hatte und haben sich deswegen sehr gut auf diese Maßnahmen eingestellt. Eine Überschneidung, die wir zur Aussage von Herrn Einsiedel hatten, der das ähnlich beschrieben hat von der Tatsache, dass nie was passiert ist, aber der dabei auch den Verdacht geäußert hat, nicht nur, dass das Maßnahmenset den Tatverdächtigen bekannt war, sondern dass sie unter Umständen sogar wussten, wann die Polizei beispielsweise Observationen oder andere Maßnahmen durchführt.
Bisher an der Stelle bleibt das weiter Spekulation, aber wenn wir schon bei der Spekulation sind, bevor wir jetzt ja auch in die Befragung mit dem Oberstaatsanwalt Fenner gehen, also man kommt ja jetzt vielleicht als Rechtsextremer nicht unbedingt dazu, einem privaten Chat einer anderen Person, einem anderen Rechtsextremen zu schreiben, der ist auf unserer Seite. Also könnte es denn sein, dass jetzt bei dem Oberstaatsanwalt doch vielleicht eher eine rechte Gesinnung ist? Da haben wir zumindest mal so nach der Wahrnehmung in der Behörde selbst nachgefragt. Also Herr Storm war ja da ganz klar, wie auch eine andere Staatsanwältin, dass das ja völlig abwegig sei und die in der Zusammenarbeit nie was festgestellt hätten.
Er hat gesagt, ihm sei da nichts aus der Behörde vom Flurfunk bekannt. Allerdings sei er auch nicht derjenige, mit dem die Leute über diese Situation so offen gesprochen haben, weil es ist ja nicht nur Herr Oberstaatsanwalt Fenner umgesetzt worden, sondern eben auch Staatsanwalt Storm als sein Stellvertreter, der Bescheid wusste über diesen Aktenvermerk. Und er hat nur beschrieben, dass es in der Behörde relativ großes Unverständnis gab bei vielen Beteiligten über die Umsetzungen, die dort erfolgt sind, aber eben niemand mit ihm darüber geredet hat, welche politische Gesinnung Oberstaatsanwalt Fenner hat oder wie man diesen Fall sonst zu bewerten hat.
Ja, wobei, auch wenn dann so Aussagen fallen, dass eben in den Reaktionen zu 75% Unverständnis geherrscht hätte, also vielleicht gibt's ja doch auch die ein oder andere Stimme in der Staatsanwaltschaft, die nicht jeden der Ermittlungsschritte oder die Intensität der Verfolgung bei rechtsextremistischen Straftaten in gleichem Maße bewertet hat. Wir können hier sicherlich sehr, sehr lange weiter spekulieren. Wir machen das am besten gar nicht, sondern konzentrieren uns einfach auf die nächste Sitzung. Denn das wird tatsächlich eine sehr spannende Sitzung, weil bevor wir spekulieren, können wir die Menschen ja auch selbst befragen. Was war das denn für ein Gespräch? Wie kommt man zu solchen Aussagen? Wie hat man auch als Abteilungsleiter versucht, dieser rechtsextremen Serie in Neukölln nachzugehen? Das alles werden wir besprechen in unserer nächsten, in der 42. Sitzung. Die findet statt am 21. Februar, also kurz vor der Bundestagswahl, haben wir unsere nächste Sitzung und werden fortfahren weiter mit der Staatsanwaltschaft. Zum einen mit dem Oberstaatsanwalt Fenner und dann haben wir noch zu Gast
Herrn Staatsanwalt Knispel, der ebenfalls im Staatsschutzbereich unterwegs war.
Also wir bleiben dran, fahren fort mit unseren Befragungen, vervollständigen unser Bild der Arbeit der Staatsanwaltschaft in Berlin und dann sind wir mal gespannt, was die Bundestagswahl so bringt. Auch da ist der Rechtsextremismus bekanntlich gerade ein relativ großes Thema. Und wir sagen bis dahin aber erstmal, geht wählen, kommt gut und gesund durch die nächsten Wochen, durch die anstehenden Grippenwellen, durch alles, was einen sonst noch so plagt. Und wir hören uns dann hoffentlich nach einer sehr erfolgreichen Befragung wieder und sagen bis dahin.
Alles Gute und Wiederhören.